Willkommen beim Bigfoot-Forscher-Podcast.
Das war tatsächlich ein Zitat aus der letzten Folge. Denn wer die letzte Folge noch nicht angehört hat, sollte das jetzt tun. Denn da ging es um Bigfoot und zwar sehr witzig und spannend und ja.
Was hast du gemacht, Johnny? Die letzte Woche wurdest du verfolgt, so wie du es dir gewünscht hast.
Habe ich es mir gewünscht?
Ja, du hast gesagt, ich wünschte, mich würde mal jemand entführen, damit ich darüber berichten kann.
Ich wurde tatsächlich nicht entführt.
Genau. Leider.
Aber ich hatte tatsächlich gestern wieder so eine Situation, wo ich schon wieder Angst hatte, wie ich letzte Folge schon erzählt habe. Ich habe so einen Film geguckt, der hieß, glaube ich, Red Eye oder Red Eve, keine Ahnung, irgendwas mit Red. Und da spielt dieser übelst hässliche Typ. Ich glaube, den finden viele geil, aber der sieht absolut creepy aus. Das ist dieser Typ von Oppenheimer und Peaky Blinders und keine Ahnung, wie es alles heißt. Und da ist halt so eine Frau und die will halt fliegen so am Flughafen so. Und da lernt die den halt schon so ein bisschen kennen durch so komische Situationen und so. Und dann kriegt die halt mit, dass der Typ genau neben ihrem Flugzeug sitzt und stellt sich dann halt heraus, dass er so mäßig ein Stalker ist und sie schon so länger verfolgt. Und es geht irgendwie darum, dass der irgendwie ein Auftragskiller ist und irgendeine Person töten muss, die diese Frau halt kennt. Und die muss dann den, weil die halt in einem Hotel arbeitet, die muss den dann irgendwie umbuchen in ein Zimmer und dort passiert dann Anschlag, bla bla bla. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken auf Netflix.
Also ich glaube,
der ist tatsächlich ab 12, aber ich hatte Angst gestern Abend. Aber tatsächlich, das Badfenster war zu, also das Rollo. Und es war dann gut. Und ich war auch hier nicht alleine, deshalb alles gut.
Ich glaube aber auch, die größte Angst von jedem ist einfach, einen Stalker zu haben.
War ja.
Nicht so dieses Insta-Stalken. Nee, dass sie dann so vor deinem Fenster stehen. Haben wir darüber nicht letzte Folge auch
haben
schon geredet?
Wir. Ja, haben wir.
Passt alles zu unserer Stelle.
Wenn die dann so vor deiner Tür oder vor deinem Fenster. Es gab mal so eine Folge bei Auf Streife. Und da ist der Typ mit so einer Leiter ans Fenster geklettert und wollte da durch das Fenster. Und wo ich das gesehen habe, seitdem habe ich Angst. Weil, guck mal, der könnte ganz einfach das Fliegengitter so aufschneiden. Rollo so, bimm, und ich höre das nicht so, weißt du.
Der muss erstmal hier hoch. Ach so, stimmt, wegen Leiter. Johnny, dich stalkt schon keiner.
Wir hoffen's. So, meine Frage jetzt, was hast du die letzte Woche so gemacht?
Ich habe auch mir ganz viele TikToks zu dem Thema Tanja und Julian Trennung angeguckt.
Ich habe mir tatsächlich ganz viele TikToks zum Thema Bibi angeguckt, denn sie postet jetzt wieder Stories und sie ist jetzt wieder tatsächlich auf Social Media unterwegs.
Ist jetzt wieder in ihrem Ding drin?
Ich habe mir alle 3 oder 4 Stories angeguckt. Das hat gefühlt 10 Minuten gedauert, aber ich habe ganz gespannt zugehört. Also sie hat da irgendwie erklärt, dass sie jetzt doch wieder so ein bisschen zu Social Media finden will, aber halt nicht aus der Perspektive, wie sie es halt früher gemacht hat. Sie will jetzt halt einen ganz anderen Weg einschlagen und den Menschen halt andere Dinge vermitteln. So, wie findet man eigentlich sein perfektes Leben? Und was macht ein perfektes Leben aus? Wie findet man den perfekten Weg, um sein Traumleben zu führen oder sowas halt? Oder auch so, wie wird man vegan und wie schlimm ist das eigentlich, was so den Tieren zugeführt wird. Und sie hat auch erzählt, dass das ihr nach den 2 Jahren jetzt halt tatsächlich bewusst geworden ist und sie wirklich auch sehr...
Ist das jetzt schon 2 Jahre her, dass sie aus dem Netz verschwunden ist?
Ja, ich glaube, das wirklich 2 Jahre. Oder die Trennung ist jetzt 2 Jahre her.
Ich glaube, bald 3, oder?
Bald 3 oder so, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube 2. Aber auf jeden Fall ist sie auch sehr happy darüber, dass sie es jetzt so den Weg eingeschlagen hat und ist glücklicher als je zuvor.
Hieß er Timothy?
Ich weiß nicht, aber ich glaube, sie hat irgendeinen Boyfriend. Aber ich glaube, sie wird es nicht preisgeben.
Ich glaube auch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich Tanja gestalkt und sie hat Julian auf jeden Fall noch in ihrer Insta-Bio. Sie hat noch die Posts drin und die Highlights. Aber Julian halt nicht mehr. Deswegen, ich weiß auch nicht, was da abgeht.
Ich glaube, die hängt auch immer noch ein bisschen an dem. Weil ich glaube, Julian hat Schluss gemacht, oder? Ich glaube, Julian hat Schluss gemacht. Weil er hatte, glaube ich, irgendwie so geschrieben, sie hat was Besseres verdient oder so.
Nee, das war die Story, als sie sie gehatet haben.
Ach so, na, keine
Aber
Ahnung.
Aber entweder
ich habe die bis jetzt immer noch nicht verfolgt.
Oder es ist hintenrum wieder irgendwas, was wir alle nicht mitbekommen.
Ja, die Frage ist, wollen wir das eigentlich mitbekommen?
Schon. Ich bin da voll
im Fieber drin. Also ich will lieber das von Bibi mitbekommen, anstatt jetzt von Tanja. Ich kann sie auch jetzt echt nicht leiden. Ich finde so, die nutzt das Ganze so ein bisschen aus. Auch mit ihren bearbeiteten Bildern und alles.
Bearbeitet?
Ja, ich glaube, sie hatte mal so übelst krass ein Bild bearbeitet. Das hat dann auch so eine Hatewelle ausgelöst und keine Ahnung.
Bei so Hatewellen bin ich sowieso, also bin ich sowieso immer voll dabei. Nicht, dass ich die Person auch hate, so, aber ich höre mir das an, was die anderen Leute zu sagen
ich haben. Ich dachte, oder du was bist jetzt so ein Mitläufer.
Nee, Mitläufer bin ich
nicht. Ich habe jetzt halt wirklich noch nie eine Person im öffentlichen Leben gehatet.
Ich frage mich auch manchmal, wie können Menschen so viel Langeweile an ihrem eigenen Leben finden, dass die bei anderen Hate-Kommentare schreiben müssen.
Aber was bringt Leute dazu, wirklich so?
Das ist so dumm. Ich meine, es gibt Sachen, die behält man für sich. Ja. Die spricht man nicht aus so. Jeder kann sich seinen Scheiß dazu denken, aber man muss es jetzt nicht immer preisgeben, was man davon hält.
Weißt du, ich habe jetzt wirklich noch nie, also wenn ich mal Hate mitbekomme, dann ist es wirklich bei einer Person, die ich auch mag, und dann stehe ich halt auch hinter der Person.
Entweder das oder das ist, ich mache mir immer so ein eigenes Bild, sage ich jetzt mal.
Ja.
Anstatt da mitzugehen. Manchmal geht man mit, wenn man die gleiche Meinung hat, aber auch nicht immer.
Boah, bei diesen ganzen TikTok-Beefs immer, wenn die dann solche Livestreams machen und sich dort gegenseitig haten. Oder ich bin ja dort gar nicht unterwegs. Wie anstrengend
muss das denn sein? Ja, okay, wir haben jetzt darüber kurz mal geredet.
Okay,
mal
so jetzt abgekommen vom Thema, wir hören jetzt mal auf, weil...
Nee, also ich bin gerade echt voll nicht der Laber-Podcast.
Okay, jetzt...
Du sagst zu mir, ich soll mich nicht bewegen und der Stuhl bei dir knarscht wie Atze.
Okay. Jetzt setzt wieder die Musik ein, die Stell-dir-vor-Szene. Es ist wieder Zeit, ich freue mich. Diesmal bin ich dran. Und ja, stell dir vor, ein Bekannter oder enger Freund der Familie wird beschuldigt, einen Menschen umgebracht zu haben. Und es auch schon die wichtigsten Beweise gibt, die dafür sprechen, dass er oder sie es getan hat. Also was würdest du erstmal in der Situation denken und wie würdest du handeln?
Also aus meiner Familie?
Ja. Ein enger Freund der Familie.
Ach so, enger Freund.
Ja, oder das Bekannter. Ding ist
halt, ich würde erstmal so an seine Unschuld im ersten Sinne schon. Im zweiten sind ja dann diese Beweise da.
Ja, die wichtigsten Beweise, die halt schon dafür sprechen, dass er es getan hat.
Ich weiß nicht. Also ich würde, glaube, wie soll ich das ausdrücken? Ich wäre enttäuscht von dem Menschen.
Ja, echt, und ich hätte, glaube ich, auch so einen Hass.
Ja, und so ein Ekelgefühl, so.
Ja.
Wie kannst du so sein?
Aber so am Anfang, man würde halt erstmal die Person, glaube ich, unterstützen, wenn es noch nicht die nötigen Beweise gäbe. Aber wenn dann immer mehr Beweise ans Licht kommen würden, ich glaube dann...
Ja, klar. Erstmal sagt man so, ey, alles gut, wart erstmal ab, was jetzt passiert. Ja. Aber dann, wenn da mehr kommen, dann tut man sich dann, glaube ich, auch so von der Person abwenden. Aber
ja.
Ich denke gerade an eine Person aus dem Freundeskreis meiner Eltern.
Und ist das mal passiert bei dir?
Nein.
Achso, ich dachte schon. Nein,
ich habe mir gerade eine Person vorgestellt.
Boah, ja, aber ich glaube, das machen wir alle so, weil wir alle so eine enge Person in der Familie haben, die wir uns gerade vorstellen, die halt so übelst eng ist und wo wir uns halt gerade vorstellen, wenn der oder diejenige das machen würde.
Vor allem auch, weil man den Menschen ja wahrscheinlich auch so...
Ja.
Man war dem Menschen ja wahrscheinlich auch nah so. Also nicht so nah so...
Aber ich hätte mir dann so im Nachhinein gedacht, was ist jetzt, wenn er das mit mir gemacht hätte? Oder mit meiner gesamten Familie? Und es kann ja auch so sein, der hat so gegrillt mit dir und dann stellst du dir jetzt so vor, im Haus bei ihm liegt jetzt halt gerade eine Leiche. Also
oder du bist mit ihm Auto gefahren und hinten im Kofferraum.
Boah, ja. Das ist krank. Ich stelle mir halt jetzt auch so, weißt du, wenn ich habe jetzt mal so eine Podcast-Folge gehört. Da wurde eine im Auto so mitgenommen, hinten im Kofferraum. Und sie hat dann so gesagt, es weiß ja keiner, der dort gerade vorbeifährt, ob dieses Auto jetzt vielleicht gerade jemand im Kofferraum hat. Und seitdem, ich denke mir jetzt immer, dieses Auto könnte jetzt halt jemand im Kofferraum haben.
Da gibt's auch einen Film von.
Ist dieser, ne? Ja, genau, ist den meine ich.
Wo sie dann so durch so ein Loch im Kofferraum...
Nee.
Doch, es gibt einen Film davon, da wird
das so... Das ist dieser amerikanische Albtraum oder so.
Es gibt aber noch einen Film, da wird sie entführt und hat ihr Handy und ruft halt an, dass sie gerade entführt wird. Und da ist so ein Loch im Kofferraum, da tut sie dann so Zeichen rausmachen und so. Ah, nee, irgendwer anders ruft an.
Egal.
Ja.
Auf jeden Fall, ich hätte wenn es dann halt die Beweise geben würde, hätte ich einen Hass auf die Person. Und ich würde die auch in keinster Weise mehr unterstützen.
Ich glaube, da würde so die Welt für mich zusammenbrechen. Also nicht so schlimm, aber ein Teil.
Ja.
Weil es halt einfach eine Person glaub, war, die du wahrscheinlich auch richtig gern hattest.
Ja, aber ich glaube, wenn es jetzt jemand aus der Familie ist, dann wäre es nochmal 10-mal schlimmer.
Familie wäre krank.
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Das war unsere Stell-dir-vor-Szene. Aber es gibt ja auch so Fälle, wo dann die Familie immer noch halt, wenn es jetzt zum Beispiel der Sohn ist, stehen dann die Eltern natürlich immer noch hinter dem Sohn.
Ja, oder auch, wir haben ja beide The American Murder geguckt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt auch schon geguckt habt, aber wir haben euch den ja empfohlen, deswegen ein paar werden den wahrscheinlich geguckt haben. Da sagen ja dann auch die Eltern so, du bist unser Sohn ja, und wir stimmt, verzeihen na. Dir. Weil guck mal, wenn dein Kind jetzt jemanden umgebracht hat, es ist dein Kind.
Ja.
Ich glaube, man würde in einer Weise hinter dem Kind stehen, aber in anderer Weise wäre man auch als Elternteil geschockt und enttäuscht.
Das Problem bei dem Fall ist halt, dass man noch nicht genau weiß, warum er das jetzt getan hat.
Das hat er ja nie gesagt.
Ja, und das ist halt das Problem. Deshalb, er könnte jetzt vielleicht auch aus... Also wenn ein Täter aus Not handelt, dann würde ich das zu 100% verstehen.
Ja, oder wenn jemand dich angreifen wollte und du hast dann tödlich gehandelt.
Ja, das...
Das würde ich...
Da würd stell dir mal vor, ein Mörder kommt und will dich erstechen und du erschießt den. Das wäre ja aus Not und das ja, würde, wird auch nicht so krass bestraft.
Ich glaube, es würde mich trotzdem treffen, weil die Person hat einen Menschen umgebracht, aber es wäre nicht so schlimm.
Aber es ist ja ein Menschen, der dich genauso umbringen wollte.
Ja, deswegen.
So deshalb.
Ja, deswegen, deshalb entschuldigt das sich so ein bisschen so, weißt du?
Aber wenn dein Sohn oder deine Tochter jetzt ein Serienmörder ist, dann würde ich jetzt nicht gerade sagen, ich verzeih dir. Oder die meisten sind halt so, die meisten Familien von den Serienmördern sind halt meistens so gläubig.
Entweder und die das sagen dann so, oder
Gott
nicht mehr,
verzeiht dir.
Oder die sind nicht mehr da.
Ja.
Oder die töten haben halt gar denjenigen dann für die Sünden oder so. Ja, oder es sind halt einfach Familien, die auch wahrscheinlich drogenabhängig sind oder so, weißt du? Kommt auch oft vor, dass die Eltern dann, ja.
Okay.
Oder es sind so richtig Eltern, die wirklich, so wie bei der American Murder, der Vater war ja da, ne? Hm. Der war auch so ordentlich, ein ordentlicher, anständiger Mann. Manchmal, da liegt es halt dann wahrscheinlich auch einfach an der Psyche von den Kindern.
Boah, aber die meisten Mörder sind halt wirklich ordentlich, so viele.
Mörder oder die Mörder von den, die Eltern von den Mördern?
Nee, die Mörder an sich.
Schon.
Die sind meistens echt ordentlich. Also es gibt natürlich viele, die sind so messy, die sich dann aus der Haut der Menschen Ledersessel und alles basteln. Es gibt ja dann aber auch noch die, die jetzt so übelst organisiert sind und die ganze Tat planen und dann sogar Räume bauen für
ja, die
ihre...
die halt auch einfach so clean sind.
Für ihre Opfer.
Die dann halt auch wirklich nur die Opfer umbringen und nicht dann auch Sessel sich draus nähen.
Ja. Oder halt so Entführer, die halt extra Räume bauen, wie bei Natascha Kampusch.
Ja.
Und halt schon genau wissen, wem sie jetzt entführen wollen.
Und das auch bis ins kleinste Detail durchplanen. Ja. Zum Beispiel jetzt mit diesem System da, was er gebaut hatte.
Weil die planen natürlich auch durch, was könnte jetzt Beweise aufdecken, so weißt du?
Ja, die denken halt wirklich nach und manche halt einfach nicht.
Ja, okay, starten wir mit dem Fall?
Ja.
Okay, heute reisen wir mal in das Jahr 1929, denn da wird die kleine Teresita Baza auf den Philippinen als einzige Tochter eines prominenten Ehepaars geboren. Teresita war schon immer ein aufgewecktes und quirliges Kind, hatte aber eine sehr, sehr große Leidenschaft für Musik. Außerdem war sie eine ausgezeichnete Schülerin und sie genoss auch zu lernen und zu wachsen. Also sie war sich auch bewusst in ihren Zielen und wollte schon immer studieren und auf eine gute Uni gehen und dafür hat sie sich halt schon sehr früh mit beschäftigt und sehr früh angefangen, sich anzustrengen. Und sie war halt diese typische Einser-Schülerin.
Ja.
Nach ihrem Abschluss am Assumption College in Manila begann Teresita ernsthaft darüber nachzudenken, in welche Richtung ihre Zukunft jetzt eigentlich gehen sollte. In den 1960er Jahren entschloss sie sich dann, ihr Musikstudium in den USA fortzusetzen. Sie schrieb sich dann also für ein Masterstudium an der Loyola University in Chicago ein und setzte dort ihre musikalische Ausbildung fort. Während ihrer Schulzeit arbeitete sie auch noch als Atemtherapeutin im Edgewater Hospital. In diesem Krankenhaus ist übrigens auch John Wayne Gacy geboren, also dieser Killer-Clown-Serienmörder.
Oh Gott.
Ja. Teresita lebte aber trotzdem ein überglückliches Leben und war in ihrem Apartmentkomplex als großzügig und freundlich bekannt. Denn Teresita feierte oft mit ihren Nachbarn und bot auch den Nachbarskindern kostenlose Klavierstunden an. Das ist ja schon eine sehr große Tätigkeit, also sehr, sehr nett eigentlich.
Ja, sehr großzügig, auch ja, wegen den Klavierstunden.
Und das auch noch kostenlos.
Ja.
Am Montag, den 21. Februar 1977, erhielt Teresita dann einen Anruf von ihrer Freundin Ruth Loeb. Die beiden unterhielten sich eine gute halbe Stunde, als Teresita Ruth gegenüber erwähnte, dass sie bald Gesellschaft erwartete. Sie erwähnte nie, wen sie traf, aber sie schien glücklich darüber zu sein und Ruth verschwendete keinen weiteren Gedanken an das Detail. Also Teresita hatte mit ihrer besten Freundin am Abend noch telefoniert und hatte halt noch erwähnt, dass sie gleich noch Besuch kriegen würde. Und sie klang auch ziemlich glücklich darüber, dass sie jetzt mal wieder Gesellschaft bekommen würde. Und Ruth dachte sich halt nichts dabei. Aber etwa eine Stunde, nachdem Ruth mit ihrer Freundin gesprochen hatte, riefen Teresitas Nachbarn die Feuerwehr an. Aus ihrer Wohnung drang Rauch auf, sagten sie. Und sie machten sich Sorgen um ihre eigenen Häuser und ihre Sicherheit. Ebenso wie um die Sicherheit von Teresita. Nach der Aufforderung, das Gebäude zu evakuieren, traf die Feuerwehr ein, um die Sache zu untersuchen. In der Wohnung stellten sie dann fest, dass das Wohnzimmer durchwühlt worden war. Im Schlafzimmer bemerkten sie, dass die Matratze vom Bett gerissen worden war und mit Kleidungsstücken auf dem Boden lag. Als sie die Gegenstände dann bewegten, fanden sie darunter die nackte Leiche von Teresita, aus deren Brust ein Fleischmesser herausragte. Die Feuerwehr war im Moment erstmal komplett überfordert und verständigte zunächst erstmal die Strafverfolgungsbehörden. Bei der Ankunft der Behörden stellten sie fest, dass sie es mit dem Mord an der 47-jährigen Teresita Baza zu tun hatten. Krank.
Das ist wirklich krank.
Gerade auch, weil sie halt noch so glücklich am Telefon klang, macht das ja jetzt irgendwie alles gar keinen Sinn.
Nee.
Weil sie hat sich ja darüber gefreut, dass sie jetzt kommt. Besuch bekommt und deshalb ein bisschen...
Hätte man gar nicht darauf
ja
tippen können, dass sie irgendwie ermordet wird oder so.
Ja. Die Ermittler gingen erstmal davon aus, dass das Feuer gelegt wurde, um Beweise für das Verbrechen zu verstecken oder sogar zu vernichten. Obwohl sie nackt gefunden wurde, kam man zu dem Schluss, dass Teresita nicht sexuell missbraucht worden war. Daher vermuteten die Strafverfolgungsbehörden, dass es sich um ein Ablenkungsmanöver des Mörders gehandelt hatte. Obwohl Teresitas Wohnzimmer durchwühlt worden war, konnten die Ermittler nicht feststellen, ob etwas gestohlen worden war. Sie schlossen nicht aus, dass der Raub ein Vorläufer des Mordes an Teresita gewesen war. Aber sie konnten auch nicht zu dem Schluss kommen, dass ein Räuber das Motiv war. Also sie schlossen erstmal nicht aus, dass es vielleicht zu einem Raub kam, bevor dann der Mord passiert ist. Aber sie dachten jetzt auch nicht, dass ein Räuber, also dass jetzt ein Raub wirklich die Tat so war.
Ja, nee.
Ein Beweisstück jedoch schien seltsam zu sein. Die Ermittler fanden nämlich einen Notizblock, auf den Teresita geschrieben hatte. Auf dem stand nämlich: Besorgen Sie sich Theaterkarten für A.S. Wer war A.S.? Und warum wollten Sie Theaterkarten? Hast dazu jetzt irgendwie eine Theorie?
Also, sie sollte die Theaterkarten besorgen oder
wie? Ja, sie sollte die Theaterkarten für A.S. besorgen.
Nee, also gerade kann ich mir, vielleicht ist es ja ein Freund von ihr und keine Ahnung, sie ist, kommt da einfach leichter ran als er oder so. Und deswegen sollte die wahrscheinlich den einfach besorgen für den Freund oder die Freundin.
Gut. Als sie dann mit Teresitas Angehörigen sprachen, stellten die Beamten fest, dass Teresita ruhig, freundlich und höflich war. Sie liebte sie Musik und pflegte ihre Freundschaften. Sie wurde von ihrem Patienten aus dem Krankenhaus sehr geschätzt und oft für ihr Engagement in der Pflege gelobt. Jetzt kommt auch die Erklärung für die Frage, die wir uns gerade gestellt hatten. Denn Teresita war auch oft an lokalen Musikveranstaltungen beteiligt. Daher fragte sie immer, ob jemand Karten für die verschiedenen Veranstaltungen brauchte und versorgte so immer ihre Freunde mit den neuesten Tickets.
Ja, also jetzt ergibt das halt mehr Sinn, aber die Frage ist halt immer noch, wer ist A.S.? Das erinnert mich direkt so ein bisschen an die an Pretty Little Liars. Kennst du das?
Ja, weil ich kenn's, aber ich hab's...
Da steht so eine Drohung, dann so A. Die wussten eine Zeit lang nicht, wer A ist.
Ja, ich hatte es mal angefangen, aber
ich bin dann wieder ein bisschen rausgekommen. Als ich 11 war, ich fand es so gruselig.
Echt?
Ich fand es wirklich richtig gruselig.
Als die Ermittler dann davon erfuhren, erinnerten sie sich an den Zettel, der in ihrer Wohnung zurückgelassen worden war und auf dem jemand mit den Initialen A.S. Tickets versprochen wurden. Vielleicht war dies ja ein Grund für ihre Ermordung. Diese Idee hielten die Beamten schließlich im Hinterkopf. Also es hätte ja sein können, so dass der Typ oder die Frau halt die Tickets nicht bekommen hat von Teresita.
Aber deswegen direkt jemanden umbringen?
Naja, manche reagieren manche schnell. Manche sind so krank. Ja, manche sind halt einfach so. Die Ermittler gingen nun jeder Spur nach, aber sie waren ratlos. Sie hatten keine neuen Spuren, denen sie hätten nachgehen können und es gab auch keine Beweise darauf, wer einen so liebenswürdigen Menschen umbringen würde. An einem sommerlichen Morgen im Juli 1977 fand Detective Joe Stakula eine Notiz auf seinem Schreibtisch. In der Notiz wurde er gebeten, das Evanston Police Department anzurufen, da dort jemand mit ihm über die Ermittlungen zum Mord an Teresita Barza sprechen wollte. Ahnungslos tätigte Detective Stakula den Anruf und war verblüfft über das, was er hörte. Jetzt kommt die Story, die mich so verblüfft hat, weil das alles so komisch einfach ist. Man kann sich's nicht erklären, aber hört einfach selbst. Die Beamten in Evanston hatten einen Anruf von jemandem erhalten, der behauptete, Informationen über den Mord zu haben. Detective Stakula erhielt die Kontaktdaten von Dr. Joe Stua und wurde angewiesen, ihn anzurufen. Detective Stakula hatte keine Ahnung, was er über den Fall Teresita Barza wissen könnte. Aber er dachte sich, warum nicht? Detective Stakula und seine Partner, Detective Lee Applin, setzten sich mit Dr. Chua in Verbindung und verabredeten sich mit ihm zu Hause zu einem Interview. Denn sie wollten unbedingt neue Beweise haben. Als die Detectives im Haus ankamen, sagte Dr. Chua ihnen, dass er selbst nicht glauben würde, was er ihnen gleich erzählen würde. Aber er und seine Frau mussten der Polizei unbedingt sagen, was sie wussten. Kurz nachdem Teresita ermordet worden war, begann Dr. Chuas Frau Remy Visionen zu haben. Das behauptete zumindest das Paar. Sowohl Remy als auch Dr. Chua waren Bekannte von Teresita, da sie mit ihr im Edgewater Hospital arbeiteten. Dr. Chua erklärte dann, dass seine Frau anfing, sich seltsam zu verhalten, Manieren und Gewohnheiten annahm, die nicht ihre eigenen waren, Teresitas Spind im Krankenhaus benutzte und sogar auf ihrem üblichen Platz in der Cafeteria saß. Als sie gefragt wurde, zuckte Remy nur mit den Schultern. Als sich ihre Kollegen über das seltsame Verhalten beschwerten, verhielt sich Remy irrational, geriet in Panik und beschwerte sich über die schreckliche Behandlung, die das Personal im Krankenhaus vorwies. Remys Vorgesetzter versuchte, sie zu beruhigen und schlug ihr vor, sich beurlauben zu lassen. Remy aber verweigerte dies und ihr Arbeitsverhältnis bei Edgewater wurde gekündigt. Nach Remys erzwungener Entlassung aus dem Krankenhaus wurde ihr Verhalten immer bizarrer. Dr. Chua erzählte den Detectives, dass Remy eines Nachts in einer komischen Art fiel und anfing, mit ihm zu sprechen. Es war jedoch nicht der Klang von Remys Stimme. Doch die Worte seiner Frau stachen ihm ins Auge. Sie sagte nämlich: »Herr Doktor, ich möchte Sie um Hilfe bitten. Der Mann, der mich ermordet hat, ist immer noch auf freiem Fuß.« Dr. Chua fragte dann, mit wem er spreche, und Remy antwortete: »Ako Yi Teresita Baza«, das heißt übersetzt: »Ich bin Teresita Baza«. Und ich zitter gerade so sehr, weil ich es ganz krass finde.
Das ist so gruselig, das sieht man. Hast du schon mal Conjuring geguckt?
100 Mal. Ich liebe
es. Und dieser eine Teil, als sie, die sind noch in so einem Haus.
Ja.
Und dieser Opa ist auf diesem Sessel gestorben. Boah,
ja, ja.
Genau so stelle ich mir das gerade vor.
Und ich zitter gerade so krass, weil ich finde es so krank.
Und es ist so gruselig.
Ich finde es so krank irgendwie, dir das so zu erzählen. Ja. Und mir vorzustellen, dass das halt passiert ist. Ich meine, Conjuring, das ist ja auch nach wahren Begebenheiten, aber...
Ja.
Machen wir jetzt einfach mal weiter. Und dass halt Remy mit einer anderen Stimme sagt: Ich bin Teresita Baza. In der Nacht. Stell dir jetzt mal vor, du liegst, du bist jetzt Detective, du bist jetzt Dr. Chua und liegst mit deiner Frau im Bett und sie wacht auf und sagt dir: Herr Doktor, der Mann, der mich ermordet hat, ist immer noch auf freien Fuß.
Das ist so krank.
Ich bin Teresita Baza.
Das musst du dir mal vorstellen.
Aber machen wir jetzt erstmal weiter. Dr. Chua war dann erstmal verblüfft. Er wusste natürlich von dem Fall, aber er hatte keine Ahnung, was er davon halten sollte. Remy redete weiter mit einer Stimme, die nicht ihre eigene war, und teilte ihm mit, dass Teresita von einem Mann namens Alan Showery ermordet worden sei. Kurze Zeit später erwachte Remy aus ihrem Schlaf. Als sie von ihrem Mann befragt wurde, hatte sie keine Kenntnis von dem, was geschehen war. Als er erzählte, was sie gesagt hatte, starrte sie ihn nur ausdruckslos an und ging ihrer täglichen Routine nach. Dr. Chua verdrängte es aus seinem Kopf. Wenn es Remy nicht störte, dann war sie vielleicht gar nicht diejenige, die gesprochen hatte. Etwa eine Woche später fiel Remy erneut in die Situation und sprach mit ihrem Mann, mit einer Stimme, die nicht ihre eigene war, und wiederholte die Information, dass sie Teresita Baza sei, die von Alan Showery ermordet worden war. Krank, weil die ja jetzt schon ihren Mörder erwähnt, also den wahrscheinlichen Mörder.
Ja. Denkst du aber wirklich, dass Teresa da so
Teresita.
In die, ja, du weißt schon, wen ich meine, in die Frau da so reingekrochen ist oder so?
Ich glaube,
also hat ja schon was mit
vielleicht gibt es ja noch eine Erklärung, aber ich glaube schon, dass sowas geschehen kann.
Stell mal vor, deine Frau ist auf einmal irgendwie jemand anders.
Ja.
Weil so, irgendwas in ihr ist, das ist so krank.
Ich habe jetzt auch mal geguckt. Also man hat ja einen Körper und einen Geist. Und manchmal kann es auch so sein, dass dein Geist nicht so ist wie dein Körper. So. Also dein Geist verhält sich nicht so, wie dein Körper es eigentlich möchte.
Oder wie dein Körper ja. es vorgibt oder so.
Und es gibt ja auch in vielen Fällen, dass sich Dämonen in dich reinversetzen können.
Stell dir mal vor, es ist random Dämon in dir.
Auf geht einmal. Halt schon, ne? Aber dann muss es halt wirklich auch einen Sterbensfall und sowas geben. Ja, das ist alles
irgendwie ein in deinem Zimmer
übel,
gestorben ist.
Übel großes so. Universum an.
Aber es muss ja irgendeine Verbindung zu Teresita und der Frau geben.
Ja, wie gesagt, die haben halt alle drei zusammen im Hospital gearbeitet.
Ja, aber denkst du nicht, dass es da noch irgendwas Näheres gibt? Ach, dazu kommen wir noch ein
vielleicht,
bisschen.
Vielleicht, vielleicht.
Vielleicht.
Aber ich könnte mir dann halt schon vorstellen, wenn Dämonen in deinem Körper sein können, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sich vielleicht auch dein Geist so wechseln kann. Also, Teresita ist ja zu dem Zeitpunkt tot. Aber meistens lebt ja der Geist immer noch weiter. Und so kann ich mir auch schon gut vorstellen, dass sich der Geist eines anderen toten Menschen in einen neuen Körper reinversetzt. Ich finde die Vorstellung halt ziemlich krass, aber
ja, die Vorstellung,
wir sehen es jetzt
wirklich
hier. Wir sehen es an diesem Fall. Kim ist ziemlich verblüfft.
Ja, ich bin geschockt. Das sind immer so Sachen, die man... Da bräuchten wir mal so einen Videopodcast.
Nee, das sind so Sachen, da bräuchte man einfach eine handfeste Erklärung.
Ja, nein, ich meine jetzt wegen meinem
Gesicht. Du meinst
jetzt
wegen deinem Gesicht.
Wegen meinem Gesicht meine ich jetzt.
Ich mach mal Bilder von Kim.
Wie ich immer aussehe, wenn ja. Johnny mir sowas erzählt.
Wir machen es erstmal weiter. Die Stimme ärgerte sich, dass weder Remy noch Dr. Chua mit diesen Informationen zur Polizei gegangen waren. Also die Stimme in Remy, also Teresitas ja. Stimme. Dr. Chua, der immer ein pragmatischer Mann war, teilte Teresita mit, dass er unmöglich aus einer Laune heraus und ohne Beweise zur Polizei gehen könnte. Teresita spottete. Sie habe Beweise, sagte sie streng. Sie informierte Dr. Chua dann, dass Shorey nach ihrer Ermordung ein paar Schmuckstücke aus ihrer Wohnung gestohlen hatte. Ein paar Stücke stachen heraus. Vor allem ein Cocktailring und eine Halskette mit Anhänger. Diese Stücke waren für Teresita sentimental. Ihr Vater hatte sie für ihre Mutter in Frankreich gekauft, bevor sie ihre Heimat verlassen hatten, um in die Vereinigten Staaten zu gehen. Hatte ihre Mutter sie ihr geschenkt. Also sie enthüllt ja wirklich unfassbar viele Details, sogar über den Schmuck.
Die ja auch noch nicht mal die Frau wissen könnte.
Ja. Was da wirklich abgegangen ist in der Nacht. Und ich finde das halt unerklärlich. Das ist einfach krass. Shorey hatte nämlich den Schmuck gestohlen und ihn dann seiner Freundin geschenkt. Remy, die immer noch unter Teresitas Stimme stand, versorgte ihren Mann mit den Namen und Telefonnummern von 4 Personen, Freunden und Familie, die Teresita nahestanden. Als die Detectives die Geschichte hörten, waren sie skeptisch. Der Name Alan Shorey stimmte sogar mit den Initialen überein, die ja A.S. waren.
Ja. Ach so, ja.
Ja. Es waren die ersten Spuren dieser Art, die sie in den 6 Monaten seit Teresitas schrecklicher Ermordung erhalten hatten. Die beiden Detectives verschwendeten dann keine Zeit mehr und führten eine ausführliche Hintergrundüberprüfung von Shorey durch. Sie fanden heraus, dass er in einer Wohnung lebte, die eigentlich Teresita gehörte, und dass er auch im Edgewater Hospital angestellt war. Diese Tatsache sorgte zwar für Stirnrunzeln, war aber bestenfalls ein Indiz. Sie mussten jetzt also weitergraben. Die Detectives machten die Runde im Edgewater Hospital und sprachen diesmal mit Shoreys Kollegen und nicht mit Teresitas Kollegen. Viele von ihnen erzählten die gleiche Geschichte. Kurz nachdem das Krankenhauspersonal entdeckt hatte, dass Teresita ermordet worden war, erzählte Shorey mehrere Leuten, dass er in der Nacht ihrer Ermordung in Teresitas Wohnung gewesen sei, um ihren Fernseher zu reparieren. Und das ist ja jetzt eigentlich schon so ein ausschlaggebendes Argument dafür, dass er eigentlich der Einzige sein kann, der an der Tat beteiligt war.
Vor allem, weil er auch da war. Er hat ja sogar gesagt, dass er da war. Ja. Bisschen blöd ist der auch.
Ja, schon. Es war in der Zeit, dass sich die Detectives an Alan Shorey selbst wandten. Als die Ermittler an Shoreys letzter bekannter Adresse vorbeischauten, fanden sie sowohl ihn als auch seine Freundin Janka Kamluk zu Hause. Sie fragten Shorey, ob es ihm nichts ausmachen würde, sie zu begleiten, um eine formelle Erklärung abzugeben. Sie untersuchten den Mord an Teresita und hofften, dass er Informationen haben könnte. Shorey und Janka stimmten beide zu und gingen bereitwillig mit. Auf die Frage nach einem Besuch in Teresitas Wohnung bestritt Shorey zunächst, jemals dort gewesen zu sein. Als er jedoch mit den Aussagen seiner Kollegen konfrontiert wurde, geriet Shorey ins Visier. Er gab zu, dass er dort gewesen war und dass sie ihn gebeten hatte, ihren Fernseher zu reparieren. Als er ankam, stellte er fest, dass ihm ein Werkzeug fehlte, das er für die Reparatur benötigen würde. Kurz darauf reiste er ab und verabredete sich noch einmal mit Teresita, um ihren Fernseher jetzt komplett zu reparieren. Der Mord muss also geschehen sein, nachdem er gegangen war, schlussfolgerte Shorey den Ermittlern. Außerdem kehrte er direkt nach Hause zu Janka zurück. Janka hatte ihm erzählt, dass sie in ihrer eigenen Wohnung Probleme mit der Elektrik bemerkt hatte. Als ihm klar wurde, dass er Teresita nicht helfen konnte, beschloss er, sein eigenes Haus in den Vordergrund zu stellen und das Problem mit der Elektrik dort zu beheben. Also er hatte jetzt gesagt, er musste dort am Fernseher was reparieren, dann hatte ihm halt ein Werkzeug gefehlt und dann ist er halt nochmal nach Hause gefahren, um das Werkzeug dann zu holen und wollte dann halt nochmal zu Teresita zurück, um den Fernseher tatsächlich zu reparieren. Und er sagte dann halt, dass der Mord wahrscheinlich in der Zwischenzeit passiert ist.
Ja, und klar, genau dort, als er weg war.
Und er ist dann tatsächlich auch wieder nach Hause gefahren, weil es dann zu Hause auch irgendwie elektrische Probleme gab. Also ein sehr elektrizitätsreicher Tag, würde ich mal sagen. Als die Detectives Shoreys Aussage erhielten, unterbrachen sie das Interview und beschlossen, Janka zu befragen. Sie wollten Shoreys Aussage mit seinem Alibi abgleichen. Als sie mit Janka über die Feinheiten sprachen, schien sie äußerst verwirrt zu sein. Sie sagte ihnen, dass ihre Wohnung definitiv keine elektrischen Probleme hatte und dass Shorey selbst dann, wenn sie es wüssten, nicht über das Wissen verfügte, um sie zu beheben. Also,
sie wusste gar nichts davon.
Sie wusste nicht, dass es elektrische Probleme gab. Und sie wusste auch nicht, dass Shorey dass er überhaupt sowas reparieren konnte.
Dass er überhaupt fähig dazu ist, ja, sowas zu machen. Seriös, würde ich mal sagen.
Seriös
heißt, wenn einem etwas komisch, spooky.
Nein, oder? Ich glaube, das ist das Umgedrehte.
Du bist seriös. Du bist sehr geheimnisvoll.
Ich gebe immer ein, wenn ich so nach Shops suche, wo ich so denke, die können jetzt, oder? Dann schreibe ich so, ist dieser Shop seriös? Boah, keine Ahnung.
Seriös heißt doch eigentlich, aber geheimnisvoll. So Menschen, die ja, seriös glaub, sind so Menschen, weiß, die geheimnisvoll halt sind. So komisch.
Und unseriös ist dann, wenn es nicht schlimm ist.
Ja, wenn die Menschen halt... Also wenn zum Beispiel der Laden halt seriös ist im Sinne von cool, oder? Keine Ahnung, warum klären wir gerade das Wort?
Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass diese Stimme von Teresita gesagt hatte, dass von ihr Schmuck geklaut wurde. Und dazu kommen wir jetzt auch nochmal. Denn eine weitere Befragung ergab den Ermittlern, dass Janka bereits im Februar Schmuck von Shorey erhalten hatte. Sie erzählte ihnen, dass Shorey sie zu späten Weihnachten geschenkt hatte. Tatsächlich trug sie genau in diesem Moment den Schmuck. Dann zeigte sie erst auf den Anhänger, dann auf den Cocktailring. Also genau der Schmuck, den die Teresita, also die Stimme von Teresita, genauso beschrieben hatte.
Stell dir mal vor, dein Freund schenkt dir Schmuck und das ist einfach Schmuck von einer ermordeten Person, ja, die er ermordet hat.
Oh Gott.
Und den Schmuck schenkt er dir dann. Alter. Ich glaube, ich nehme nie wieder Schmuck von irgendwelchen Typen an.
Aber man denkt ja auch nicht, dass dein Lebensgefährte ein Mörder ist.
Ja, aber wenn ich meiner...
Das denkt kein Mensch offen.
Aber wenn ich meiner... Wenn ich jetzt ein Typ wäre und meiner Freundin Schmuck schenken würde, würde ich ihr doch neuen Schmuck kaufen. Der sah dann bestimmt schon so ein bisschen Vintage aus, oder?
Ich stehe auf Vintage.
Ja, wenn...
Aber vielleicht...
Wenn ich jetzt als Boy dir Schmuck schenken, würde ich auf Vintage bestellen. Aber bei ihr jetzt vielleicht hätte er bestimmt was Neueres, ja, Hochwertigeres geholt.
Kann schon sein. Aber wir streiten uns gerade darüber, ob der Schmuck neu aussah oder nicht.
Aber sie hat sich wahrscheinlich einfach darüber gefreut.
Ja, ich glaube auch. Die Detectives konnten nicht glauben, was sie sahen und hörten. Das kann doch absolut nicht möglich sein. Aber sie hatten ein Bauchgefühl, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Die Detectives riefen dann die Kontakte an, von denen Dr. Chua über Remy behauptet hatte, dass sie in der Lage sein würden, die Stücke zu identifizieren. Sie nahmen die Stücke von Yanka als Beweismittel und warteten. Und siehe da, die Kontaktpersonen konnten die Halskette mit Anhänger und den Cocktailring eindeutig als Teresita Barza identifizieren, also als Besitzer identifizieren. Es war genau so, wie Remy es gesagt hatte. Das ist so krass.
Es ist so gruselig.
Also,
stell mal vor, deine Mutter.
Sie ist ja keine Wahrsagerin oder so, sondern Teresitas Geist war ja wirklich
in ihr.
Für diese 2 Tage in ihr gefangen.
Denkst du, wenn so ein Geist in dich reinfährt, denkst du, du merkst das?
Nein, merkt das nicht, weil sie ist ja aufgewacht und sie hatte keinen blassen Schimmer von dem.
Ja, aber...
Nein, man merkt das ja nicht. Nicht mal für den kurzen. Nein, nein. Und Dr. Chua hat ja dann auch gesagt, wenn sie es nicht merkt, dann ist es vielleicht gar nicht meine Frau gewesen. Dann, er hat sich dann vielleicht so gedacht, vielleicht war es in dem Moment einfach Teresita.
An seiner Stelle hätte ich dann auch Angst vor meiner Frau.
Ja, aber...
So ein bisschen, oder? Ich finde das recht gruselig.
Ich hätte auch so übelst Angst, aber... Ich würde es auch so spannend finden, weißt du? Mit diesen ganzen vielen Informationen befragten die Detectives dann Shorey erneut. Und dann gestand er endlich den Mord an Teresita. Alan Shorey erzählte den Detectives, dass er zu ihr gegangen war, um sie für Mietgeld auszurauben. Also er wollte sie tatsächlich ausrauben.
Also das, was wir eigentlich... ausgeschlossen haben, so ja, ein bisschen am Anfang.
Und die Detectives halt auch so ein bisschen. Die Rechnungen häuften sich und er hatte nur noch wenig Geld. Also er hatte aus Geldnot gehandelt. Er wollte aus Geldnot sie berauben. Teresita hatte ihn bereits erwartet, da sie zugestimmt hatte, ihn in ihr Haus zu lassen, um ihren Fernseher zu reparieren. Sie hatte bereits geplant, ihm Theaterkarten zu schenken. Deshalb stand halt auch auf dem Notizblock A.S. Theaterkarten besorgen und ja. So. Der TV-Fix war ein zusätzlicher Bonus. Sobald sie sich umdrehte, griff er an. Er erklärte, dass er nicht die Absicht gehabt hatte, sie zu töten. Aber als er erkannte, was er getan hatte, musste er es vertuschen. Er zog ihr die Kleider aus und stellte sie so in Szene, dass es so aussah, als wäre sie sexuell missbraucht worden. Dann durchsuchte er ihre Wohnung. Alles, was er fand, waren die Schmuckstücke, die er Yanka geschenkt hatte, und $30. Also nachdem er Teresita getötet hatte, hat er den Schmuck mitgenommen und ihn dann seiner Frau geschenkt. Und wenn man das dann als Frau oder Freundin erfährt, das ist ja wirklich krass. Du trägst ja, den Schmuck trägst einer Toten. Also ich würde es nicht schlimm finden, jetzt den Schmuck von einer toten Omi, die jetzt durch natürliche...
Aber nicht von einer ermordeten Person. Ja, stell mal ja. vor, dir wird es so erzählt, währenddessen trägst du den Schmuck.
Ja.
Und dann denkst du so...
Sie hat ja den Schmuck, glaube ich, auch getragen.
Ja, hast du ja vor uns erwähnt. Ja.
Das hat er halt alles gemacht, um seine Spuren weiter zu verwischen. Und deshalb steckte er Teresitas Wohnung auch in Brand und flüchtete damit, weil er halt... hoffte, dass alle Beweise vernichtet werden und er ein glückliches Leben mit seiner Frau führen konnte. Am 21. Januar 1979, also ganze 2 Jahre später, stand Alan Shorey wegen Mordes ersten Grades vor Gericht. Und 4 Wochen später endete dann auch der Prozess und er wurde tatsächlich für schuldig gesprochen und bekam eine Haftstrafe. Shouri wartete dann im Gefängnis auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens, was ihm Zeit zum Nachdenken gab. Vor Beginn seines zweiten Prozesses änderte Alan Shouri seine Plädoyer. Im Gegenzug für eine mildere Strafe bekannte er sich schuldig. Also er wollte eine mildere Strafe dafür, dass er sich jetzt schuldig bekennt. Er wurde dann wegen Mordes zu 14 Jahren Gefängnis, was nicht viel ist, 4 wegen Raubes, also das sind jetzt 18 Jahre schon, und 4 wegen Brandstiftung verurteilt. Sind dann insgesamt
22 Jahre.
Das ist halt echt nicht viel. Für jemanden, der...
Denkt, es hört sich nicht viel an, aber es ist schon viel.
Aber guck mal, manche müssen lebenslänglich sitzen.
Ja, aber guck mal, ja, ich weiß schon, was du meinst. Es hört sich nicht viel an, im Gegensatz
zu lebenslänglich. Aber er lebt ja dann immer noch so. Ja. Und die Vorstellung so. Also wahrscheinlich lebt
er noch. Aber es ist schon lang. Gebt ihr mal, wie lange 22 Jahre sind.
Und jetzt kommt's. 1983 wurde Alan Shouri auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen, obwohl einige sagen, dass er nach seiner Entlassung nach New York City ging. Also, ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob er noch lebt. Also, es gab jetzt keine genauen Daten, ob er noch lebt, aber es könnte sein, dass er noch lebt und die Vorstellung finde ich ziemlich krass.
Er ist wahrscheinlich so ein bisschen untergetaucht, aber auch.
Er war jetzt ja auch kein Typ, der aus... Also, er hat ja nicht den Mord geplant, er wollte sie ja nur ausrauben.
Und dann ist es, sag ich
mal... Ausgeartet.
Ja, dann ist es ausgeartet.
Aber ein Mörder, der gerade mal... der war wirklich nicht lange, der war von 1979 bis 1983 im Gefängnis. Das sind gerechnet, wir sind echt keine Mathe-Profis, das sind nicht...
Das sind 14 Jahre.
Nein. Ah doch, nein. 1979 bis 1983.
Das sind 4 Jahre.
Ja.
Hey, ich dachte 22 Jahre.
Ja, aber der ist ja dann auf Bewährung aus dem Gefängnis wieder entlassen worden.
Das ist krank. 4 Jahre ist echt nicht krass für einen Mord.
Ja, 4 Jahre Gefängnis
noch. Nur für einen Mord. Er hat eine Person umgebracht.
Das ist halt krass.
Mit einem fucking Fleischmesser.
Ja. Muss man sich mal vorstellen. Und er hat auch die Wohnung abgebrannt. 4 Jahre. Ja, ist so. Und er könnte jetzt immer noch leben. Ich finde es echt komisch.
Aber denkst du, ob er noch... Er könnte?
Ich finde es auch so komisch. Also der Fall ist jetzt übrigens damit beendet. Wir reden gleich noch darüber. Aber es gibt ja auch so Leute, die sich dann halt auch andere Namen geben, weil sie halt unter dem Namen nicht mehr erkannt werden wollen.
Ja, weil sie einfach in Ruhe dann noch leben wollen.
Ja, es gibt auch tatsächlich noch Nachfahren von Hitler, die unter anderen Namen in den USA leben, weil ich glaube, du willst nicht mit Nachnamen Hitler heißen, dann wirst du ja von jedem Menschen gehasst.
Das, ja. Also das verstehe ich, also...
Also wenn man mit so einem Namen, ja, dann würde ich den Namen auch ändern. Und ich glaube, so machen das auch Leute, die mit Verbrechen halt zu tun haben.
Ja, zum Beispiel wie jetzt bei ihm, der nur 4 Jahre gesessen hat.
Und jetzt wahrscheinlich noch lebt.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, wir wissen es nicht
aber ganz. Aber vielleicht nicht.
Ja, aber vielleicht lebt er noch. Und hat noch Kinder und...
Nee, das glaube ich nicht.
Nee? Aber denkst, du, der, aber, denk, aber denkst du, die Frau hat sich von ihm getrennt?
Ja.
Ja, ich denke es auch.
Wie alt war er, als er aus
dem Gefängnis ist? Ich weiß es gerade gar nicht.
Das weißt du nicht.
Ne? Aber ich glaube, er war eher so Mitte 30 bis 40.
Ja, ungefähr. Dann könnte er halt echt noch leben, ne?
Ja.
Entweder ist er gerade kurz vorm Sterben oder er ist halt tot. Schon echt früher gestorben.
Ja.
An einer Krankheit oder.
Ja.
Mord.
Okay, damit ist der Fall beendet. Jetzt werten wir den nochmal ein bisschen aus. Kim fängt an.
Also ich finde das sehr krass, dass dieser Fall doch sehr viel mit Dämonen zu tun hat.
Ja, was so, heißt Dämon halt?
Ja, mit halt mit so
verschiedenen übernatürlichen Kräften.
Ja,
so.
Ja, das... Aber ich komme nicht auf die Strafe drauf klar. Das ja, ist meiner Meinung nach viel zu wenig.
Das ist so ungerecht.
Also, das soll jetzt nicht menschenfeindlich rüberkommen, aber meiner Meinung nach hätte er die 22 Jahre schon absetzen.
Ja.
Oder lebenslänglich.
Ja.
Weil für einen Mord...
Weil manche kriegen, es gibt halt für manche Leute, nur weil sie jetzt schwarz sind, Also er ist auch schwarz, aber für manche, die schwarz sind, die keine krasse Strafe begangen haben, gibt es unfassbar viele Jahre mehr, als er jetzt hatte.
Ja, oder sage ich jetzt mal bei...
Die vielleicht mal den Müsli-Riegel geklaut haben.
Gut, dafür kommst du nicht ins Gefängnis, Johnny.
Ja, aber du kriegst so... Hast du bei George Floyd gesehen, ne? Der ist davon gestorben und das ist schon der größte...
Ja, das ist ein anderes Abfuck. Thema. Aber auch andere, die jetzt, sage ich mal, den nicht so krassen Weg gewählt haben, um jemanden umzubringen, zum Beispiel jemanden umgebracht haben durch Tabletten oder sowas, die kriegen auch eine viel längere Strafe.
Ja, und er hat sie halt mit dem Fleischmesser durch die Brust.
Ja.
Sie lag halt noch mit dem Fleischmesser durch die Brust. Ich will mir das Bild gar nicht vorstellen und dafür vier Jahre.
Ich will mir das auch nicht vorstellen, wie man sich so fühlt.
Wenn dann wahrscheinlich noch auf freiem Fuß.
Ja.
Kennst du Josef Fritzl, der seine Tochter da eingesperrt hat?
Ja.
Und der... Sollte ja auch wieder freigelassen werden.
Ja, darüber habe ich
auch... Ist er frei? Ich glaube es dann nicht.
Nee, ich glaube, das haben die dann abgebrochen, oder?
Entweder ganz schlimm.
Nee, warte mal. Ich glaube, das war so, er ist freigekommen und ist dann aber direkt in die Psychiatrie gekommen.
Hm. Wie viele Kinder hat er nochmal mit seiner Tochter gezeugt?
Warte mal, ich wusste das mal.
Waren es 7 oder so?
Ich habe mich darüber auch mal erkundigt.
Entweder waren es 7 oder 1 oder 2 oder so.
Ja, könnt ihr ja selbst mal googeln.
Auf jeden Fall fand ich das so krass, wo ich das gehört habe. Also der Typ ist ja wirklich der Albtraum, mit seiner eigenen Tochter da einzusperren.
Seit ich hab so über
und
den
Fall... Und dieses Badezimmer da.
Ich habe mich darüber so informiert. Und dann habe ich so meinem Vater am Abend Essentisch angeschaut. Und ich dachte mir so... Also nein, ich denke jetzt nicht, dass mein Vater... Mein Vater würde sowas auf keinen Fall machen. Aber man denkt sich dann halt immer so, Menschen können so anders sein. Das ist krank.
Genau.
Ja.
Also der Fall, ich habe wirklich, wo ich diese Zeilen mit Remy vorgelesen habe, ich habe wirklich gezittert, weil ich dachte mir so, wie fühlt sich der Mann von ihr in der Situation? Weil in seiner Frau haust gerade ein Geist, wortwörtlich gesagt.
Ja.
Und wenn man es halt dann nicht mal spürt und nicht mal weiß, was gerade abgeht, also...
Es ist dann auch so das Ding... Dein Mann erzählt dir das früh so und,
und
dann bekommst du
so,
Angst vor ihm und denkst dir so, nein, was willst du von mir?
Ich oder du denkst dir dann so, ich lag doch ganz normal im Bett, so, ich habe geschlafen.
Ja, erst das oder du denkst dir dann so, oh mein Gott, irgendwas ist in mir.
Ich hätte mir so wenigstens vorgestellt, vielleicht hat sie davon vielleicht so geträumt, so wenigstens, aber sie konnte sich ja echt an nichts erinnern.
Aber ich glaube, das ist in den meisten Fällen so.
Ja.
Außer bei Conjuring. Dort wusste sie es.
Ja, dort wusste sie es.
Dort hat sie es alles gespürt.
Ja. Aber das war jetzt auch nicht
das
ein
Gleiche.
Dämon. Das war ja so
das geistliche... Das war ja was Gutes.
Mm, ja.
Also besser als bei Conjuring, weil es hat ja einen guten Sinn gehabt, sage ich
jetzt mal. Sie war ja eine liebevolle Person und wollte einfach nur übermitteln, wer sie jetzt umgebracht hat.
Ja, aber auch als Beamter ist das so krank, dass über... einen Geist.
Guck mal, die hatten am Anfang keine Beweise.
Ja, das ist
und
ja
dann
das Ding.
Verriet eine Frau, die nicht sie selber ist.
Und die nichts darüber
jedes
weiß.
Jedes Detail. Und es ist so krass.
Was auch nachgewiesen werden kann.
Wie geht das? Wie geht sowas?
Ich weiß es nicht.
Dass sie halt einfach so den Mörder erwähnt, den sie wahrscheinlich noch nicht mal selber kannte. Ich glaube, sie kannte ihn, weil sie hat auch im Hospital gearbeitet, aber...
Was lernen wir daraus? Tut nix.
Man könnte natürlich
wodurch
auch...
Wodurch ihr in...
Man könnte natürlich auch Theorien aufstellen. Die Theorien sind ja sinnlos. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht war sie einfach so eine, die dem Fall so hinterhergegangen ist und... Oder das halt mit ihm sogar geplant hat und genau wusste, was jetzt geschehen ist, aber ich glaube nicht.
Nee, so war das, glaube ich.
Nee, ich glaube, das war wirklich mit den geistlichen Sinn da irgendwie...
Ja, weil warum sollte sie... als Komplizin da die ganzen Details raushauen und warum hält er dann seine Klappe und verrät sie nicht auch so. Deswegen, das ist ein geklärter Fall.
Endlich mal ein gelöster Fall.
Nee, der erste war auch ein gelöster.
Gelöster meinst du?
Ja.
Ja, aber jetzt haben wir, aber letzte Folge hatten wir immer 2 ungelöste und wir haben so viel gestruggelt, aber jetzt haben wir
da lieben wir es auch, Theorien aufzustellen.
Genau, auf jeden Fall. So, so krass. Ich habe mich mit dem Fall... Also ich gucke ja immer so nach Fällen. Und dieser Fall ist mir gleich ins Auge gesprungen, weil das einfach alles so klang, als ob das gar nicht wahr sein kann. Aber wir haben es gesehen, es war und es ist krass.
Und es ist wirklich passiert.
Und ja, das ist krass. Ich kann es mir trotzdem immer noch nicht erklären, wie ein Geist einer Toten in einen anderen Menschen gehen kann.
Ja.
Auch in so kurzer Zeit wahrscheinlich.
Aber warum auch gerade sie?
Ja, das ist halt die
Frage. Das ist auch dann wieder so Fragen, die wir uns alle stellen können.
Ja, vielleicht hatten, sie hatten mir auch gesagt, sie hatten ein engeres Verhältnis. Vielleicht waren sie auch so eng, also ich halte jetzt meine Finger hier umschlossen, so eng vielleicht. Und klar setzt sie sich dann vielleicht eher in die Frau rein als in den Mann. Aber, ja, aber sie hätte dieser sich Geist auch spürt doch gar nicht. Und wieso wie kann eine geistliche Stimme sagen, ich bin Teresita Barza, und wie kann sie ihren Mörder enthüllen?
Das ist so krass.
So viele ungeklärte Fragen. Wie man sich Fragen
als Beamter da fühlen ja muss, das ist echt krank.
Okay.
Wir können da alle noch mal ein bisschen drüber nachdenken, aber
ja. Und ich muss jetzt erstmal über die Faves nachdenken.
Unsere Favorites der Woche. Also, diese Woche ist es mal wieder eine Serie. Irgendwie haben wir es so mit den Filmen und mit den Serien, weil das ist auch sowas, was wir euch so richtig übermitteln können. Ja. Auf jeden Fall ist es die Serie Türkischer Anfänger. Oh. Wir alle kennen sie. Ich glaube, alle lieben sie. Wir alle lieben sie. Ich empfehle sie trotzdem weiter. Die Menschen, die sie nicht geschaut haben, wer seid ihr?
Wir geben immer so die normalisiertesten Faves ab, die jedes Schwein kennt.
Aber ich möchte darüber bitte reden, wie geil. Ich kann Türkisch für Anfänger. Ich gucke es jetzt, glaube ich, zum 20. Mal. Es ist so ein kleines Jubiläum.
Ja. 20. Mal?
Ja.
Ich erst zum 5. Mal.
Ich habe das vor einer Woche habe ich Türkisch für Anfänger beendet und direkt wieder angefangen. Ich liebe Türkisch für Anfänger über alles. Und letztens habe ich das so erzählt und ein Kumpel von mir meinte, ich habe das noch nie geguckt. Und ich dann so, wie kann man Türkisch für Anfänger noch nie geguckt haben?
Who's your favorite character?
Also Cem ist halt schon toll, aber Lena... Boah,
nee, Doris auf die 1.
Ja, Doris ist halt das Ding, sie hätte mehr so, wie nennt man das? Mehr
mitspielen.
Mehr, sie vorkommen. Hätte mehr verdient, mehr vorkommen, dass sie mehr...
Ja, hatten. Aber sie war schon echt oft...
Doris ist 1.
Also dann Doris kommt, ist echt 1.
Dann kommt Lena, weil Lena ist einfach so selbstbewusst, ja, also weißt du?
Die ist so...
Sie ist einfach...
Pfiffig so.
Ja, sie ist so... Sie ist da.
Aber Doris, Zuckerblatt, die ist echt toll.
Ja, sie ist echt süß.
Genau. Kim kann es nicht abwarten. Sie trinkt jetzt, kurz bevor wir die Folge beenden. Aber naja, deshalb mache ich jetzt erstmal weiter mit meinem Fave. Und zwar ist es ein Film. Kim eine Serie, ich ein Film. Wie lame sind wir denn? Aber es ist tatsächlich Kindsköpfe. Spricht man das so aus? Teil 1. Also ich mag nur Teil 1, Teil 2 ist nicht so meins. Aber Teil 1, wo die da in diesem Haus am See sind und so viel geschieht und ich find's so geil.
Ja, das ist echt
dieser
geil.
Film ist einfach eine fette Empfehlung.
Das ist wieder so ein Film, mit dem ich aufgewachsen bin. Weil mein Vater
ich tatsächlich nicht so.
Nicht, ich bin mit Kindsköpfen, also nicht aufgewachsen, nee. Aber ich habe das in meiner Kindheit halt schon mit meinem Vater geschaut.
Ist dein Vater so ein Adam Sandler-Fan?
Schon.
Ich gucke halt jeden Film von Adam Sandler, also der hat echt mein Herz.
Kurze Themawechsel. Mein Vater guckt immer, es kommt dann immer, keine Ahnung.
Mein Vater guckt nur Fußball.
Da sind die auf einem Boot und fangen so Krebse.
Oh, das guckt der auch.
Das ist da so ein, der gefährlichste Job oder so, weil die auf so einem Meer und dann das Boot immer so.
Ist das so ein Sender mit so einem Logo, der so ein Haar hat, so ein goldenes oder so?
Kann sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die da mitten auf dem Meer.
Ich find's ganz cringe.
Dort ist immer Wasser im Boot drin.
Ganz komische andere Serien.
Ja, so ganz komische Dinge guckt mein Vater. Oder GZSZ. Das läuft immer beim Abendbrot.
Ach du Scheiße, echt?
Ja.
Na, das guckt keiner.
Das hat meine Schwester mal angefangen. Meine Schwester hat das immer gesuchtet.
Boah, ich hasse GZSZ. Genauso wie Berlin Tag und Nacht und Köln 5.
Berlin Tag und Nacht war mein Ding.
Ja, so früher, aber
ich
jetzt.
Ich durfte das jetzt
Hilfe.
Nicht mehr. Aber ich durfte
das ist so cringe.
Ich durfte das eigentlich auch nie gucken. Meine Mutter immer so, nee, kommt viel zu viel vor, was nicht für dein Alter gerecht ist.
Oh ja, ey.
Es ist schon
ganz viel Penis und alles, ey. Die haben da ja nur rumgemacht.
Ja, und immer alle 2 Minuten sind die am Saufen.
Lecken.
Am was?
Am Ablecken, ey.
Johnny.
Auf jeden Fall, ich bin eher dann mit Kika aufgewachsen. Immer mit diesem Freitagsfilm auf Kika. Da kamen immer so richtig cringe Dinger.
Also ich saß immer sonntags vorm Fernsehen und hab Barbie geguckt. Immer sonntags.
Ja, sonntagsmittag.
Na?
Ich im Bett meiner Eltern. Richtig ja, geil, auch. Weil dort der einzigste Fernseher war, der frei war. Und war super. Barbie war toll. Nur die Werbung hat genervt. Da kam ja manchmal so Werbung, oder?
Ich hatte auch als Kind immer Angst vor Bernd das Brot.
Wobei, ich auch. Ich habe immer weggemacht.
Wenn der kommt, bin ich freiwillig ins Bett gegangen. Ich bin freiwillig ins Bett gegangen.
Oh, ach, ich hasse Werbung. Bei GNTM oder The Voice Kids oder keine Ahnung, ich gucke sowas. Ja, okay. Aber ich hasse Werbung, okay?
Guckst du wirklich GNTM? Was passiert da
so? Ja, also, ich finde es gerade übel spannend. Weil da sind so viele unterschiedliche Persönlichkeiten drin.
Dann kommt das immer jeden Donnerstag.
Ja.
Oder? Das kommt ja heute.
Na. Und da sind so viele verschiedene Persönlichkeiten, aber irgendwie matchen die dieses Jahr alle so. Also es gibt nicht so viel Zickenkrieg. Und ich finde die auch alle ganz cool.
Ich habe das nicht geguckt, weil da war ja dieses Jahr so eine offene Vorstellrunde. Da konnte ja jeder kommen.
Ja. Da sind auch so ganz viele Influencer.
Da war ein Typ, der hat gewirrt. Also mein Talent ist, kann wie ein Pferd.
Ich glaube, der ist immer noch dabei.
Und da war ich raus. Da dachte ich mir so, nee, ich gucke mir da kein Vieh an, was hier wird.
Ja, gut.
Sorry an die Leute, die wirren. Macht das weiter, das ist ganz toll.
Auf jeden Fall, ich bin übrigens auch mit Fuck You Goethe aufgewachsen.
Aber
also
nicht in der Öffentlichkeit.
Also ich bin auch mit Fuck You Goethe aufgewachsen, das war wirklich mein Herz.
Ja, Fuck You Goethe ist sowieso toll.
Nur geguckt.
Aber man sieht richtig, wie Elias älter wird. Man sieht es, wie er älter wird. Das
sieht so alt aus. Aber die Stimme ist immer noch dieselbe.
Ja, die ist immer noch dieselbe, aber er wird so alt.
Also Fuck You Goethe 4, keine Ahnung, ob das kommt. Ich würde es mir wünschen. Ich wünsche mir auch immer noch Türkisch für Anfänger Staffel 4. Ich glaube, das wird echt nichts mehr.
Nein, aber weißt du, warum nicht?
Warum?
Weil die Serie früher so schlecht war. Also niemand hat die geguckt.
Echt?
Das kann ich mir heutzutage gar nicht vorstellen.
Die ist ja so berühmt.
Jeder
Dieses
feiert
Haus,
die doch.
Dieses Haus, Junge, das Oder? Ist voll bekritzelt.
Gekritzelt?
Ja, die malen da alle dran. Jim ist der Boss und sowas halt. Diese ganzen Sprüche.
Oh nee.
Das Haus und diese Bank auf diesem Spielplatz gegenüber direkt.
Ja.
Das ist richtig geil. Aber hätte ich mir echt nicht vorstellen können, dass die so scheiße war.
Die war echt scheiße.
Aber ich finde den Film davon scheiße.
Die hatten kaum Zuschauer, sage ich jetzt mal.
Ist ja kacke.
Ja.
Gut. Aber früher war eh noch so ein anderes Ding.
Ja.
So, weißt du.
Also
ich wünsche es mir trotzdem noch, aber hast du mal Doris gesehen? Sie ist alt geworden.
Sie ist alt, aber das ist mein größter
Wunsch. No judgment, ich liebe sie trotzdem.
Mein größter Wunsch ist immer noch, sie irgendwann zu treffen.
Und ich glaube, der...
In einem geilen Gemüsemarkt.
Und wie hieß der Opa von dort?
Hermi.
Ja, Hermi, ich glaube, der ist schon tot.
Ich glaube, der ist tot.
Ich glaube, der ist echt tot.
Wenn du noch lebst, Hermi...
Hermi, sorry. Am Ende ist der 100 oder so. Dann tut uns leid.
Und wenn nicht, Ruhe und Frieden.
Genau. Das waren jetzt unsere Facts. Okay, eine sehr, sehr tolle Folge, Bas.
Hoffentlich werden wir nicht von Geistern heimgesucht, die in uns reinkriechen wollen.
Und hoffentlich auch nicht von der Bigfoot-Sirene.
Oh, nee.
Ja. Und eine Bitte noch, folgt uns auf Insta und folgt uns auf Spotify, ganz wichtig. Und drückt auf diese Glocke dort, denn dann bekommt ihr immer die Benachrichtigung, wenn eine neue Folge draußen ist.
Noch eine Bitte, lasst euren Hate. Es juckt uns nicht.
Kim.
Und das war's hierbei.
Nein, warte, nein, nicht.
Nein, können wir das bitte so machen?
Nein, nein, ja, warte.
Können wir es bitte heute so machen?
Ja, dann warte.
Okay.
Also, und bitte bewertet unseren Podcast, denn das hilft uns so krass weiter. Also drückt einfach auf diese drei Punkte da und geht auf Show bewerten. Bitte auf 5 Sterne. Und das hilft uns so krass weiter, uns zu pushen und alles. Und schreibt auch bitte immer eine Bewertung unter die Folge. Denn das ist halt das Einzigste, was wir sehen. Wir sehen natürlich, wie viele das hören. Aber wir sehen nicht, wer es hört und
wie ihr es findet.
Und euer Feedback ist halt das, was uns am meisten bedeutet. Und eure Sternbewertungen. Die sind
noch
ganz
wichtig.
Noch eine
Bitte habe ich natürlich auch an euch.
Und
lasst euren Hate einfach sein. Nein, du musst, warte, Johnny, jetzt musst du gleich wieder sagen, nein, und dann sage ich, und das war's hierbei. Und dann kommst du, scheinbar Mord. Dass du so, dass ich das einfach schnell beende, damit du nichts mehr dazu sagen kannst.
Hä? Und bitte. Oh. Und bitte folgt uns noch auf Insta, scheinbar.mord.podcast.
Ich habe noch eine Bitte. Lasst euren Hate einfach sein. Und das war's hierbei. Scheinbar Mord.